Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Was mich bewegt. Mein Name ist Margot Käßmann.
Mein Name ist Tobias Klavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeblatts für Württemberg. Und wir wollen heute sprechen über zwei ganz große Begriffe, nämlich den Egoismus und das Ehrenamt. Also auf der einen Seite das ich-bezogene Leben und auf der anderen Seite das Leben, das auch den Nächsten im Blick hat und sich sogar für den Nächsten engagiert und einsetzt. Margot, das war jetzt ja so meine ganz persönliche, ganz schnell so aus dem Ärmel rausgeschüttelte Definition von Egoismus und Ehrenamt. Wie würdest du denn Egoismus definieren?
Na, Egoismus kommt vom lateinischen Ego, ich. Ja, also es geht um mich, allein um mein eigenes Interesse. Und ich bin dann ein Mensch, der auch um sich selbst kreist. Ja, also es geht in meinem Leben hauptsächlich darum, dass es mir gut geht. Eine ganz große Ich-Bezogenheit.
Der Duden kann das nicht schöner erklären als du. Der setzt dann, also das sind fast wortwörtlich das, was du gesagt hast, der setzt dann noch so ein paar Synonyme dazu. Der sagt dann nämlich, das geht bei Egoismus um Eigenliebe, Eigenwohl, Eigennutz, Eigensucht, Ich-Bezogenheit, Narzissmus. All diese genannten Begriffe, die ich da gerade um mich geworfen habe, gibt es da einen, der es für dich am besten fasst?
Ja, das sind ja Versuche, das zu ersetzen. Weil Eigenliebe, da bin ich nicht so sicher, weil ich denke gerade an das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also sich selbst finde ich nicht problematisch. Egoismus heißt aber, dass ich nur mich selbst liebe, ja, und dass es mir nur um mich geht.
Ich will nachher auch noch mit dir ein bisschen drüber reden, ob den Egoismus per se denn was Schlechtes ist oder ob es da auch was Gutes gibt. Aber was ich ganz spannend finde, du weißt, ich bin ja ein großer Freund von Statistiken und ich habe dann einfach nochmal geguckt und habe dann eine relativ junge Umfrage des Institut Allensbach gefunden. Ja, da wird gesagt, dass 73% der Deutschen meinen, dass der Egoismus in unserer Gesellschaft immer mehr zunimmt. Und die Friedrich-Ebert-Stiftung fand dann noch gemeinsam mit der Uni Bonn heraus, dass 90,7% der Deutschen denken, dass der Egoismus mittlerweile mehr zählt als der Zusammenhalt. Wie fühlst du das denn?
Also es gibt sicher einen Egoismus in dem Sinne, dass viele Gemeinschaftserfahrungen des Zusammenlebens im Dorf, im Viertel, das gemeinsame Gestalten zurückgeht und ja auch viele, viele Menschen allein leben als Singles und sich nicht als Teil einer Gemeinschaft verstehen. Aber dann muss ich wieder sagen, was ich auch erlebe an Engagement, an der Bereitschaft, sich konkret für andere einzusetzen. Nehmen wir mal die Flutkatastrophe im Ahrtal, die ja letztes Jahr Menschen derartig erschüttert hat. Wie viele haben sich da aufgemacht, sind gekommen, haben geholfen aufzuräumen? Also es gibt auch viel Engagement in unserer Gesellschaft, das sollten wir auch nicht schlecht reden.
Ich glaube auch, dass man da aufpassen muss. Es ist wirklich manchmal so dieses Gefühl, ach, früher war alles besser und jetzt ist schlechter. Und ich sehe das genauso wie du, also dass es da Licht und Schatten gibt. Ich würde gerne so ein bisschen über Schatten sprechen, also über den Egoismus. Wobei ich da nochmal frech nachfrage. Also Egoismus als Begriff ist ja meist immer auf jeden Fall mal negativ besetzt. Ist Egoismus per se was Schlechtes für dich? Oder braucht es nicht sogar ein bisschen Egoismus?
Ja, deshalb komme ich nochmal auf das Gebot zurück. Ich finde das immer gut. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also du darfst dich selbst auch lieben. Du sollst auch achtsam mit dir umgehen und mit deinem Körper. Und ich denke, nur jemand, der auch mit sich im Reinen ist, im positiven Sinne, sich selbst akzeptiert, kann auch wieder Kraft haben, an andere etwas abzugeben. Also Altruismus wäre ja das Gegenteil. Also wenn ich nur an andere denke und überhaupt nicht an mich selbst, das kann auch nicht gut sein. Für mich war mal ein Anlass, ein Text, den ich über Elisabeth von Thüringen schreiben sollte. Die wird ja als Figur, als Märtyrerin gefeiert geradezu. Ich bin auch auf die Elisabeth-Schule in Marburg gegangen. Da gibt es die Elisabeth-Kirche, es gibt den Elisabeth-Pilgerweg. Ihrem Priester für Bußübungen, dass sie sich nicht mehr um ihre Kinder gekümmert hat, nur um sich um die Armen zu kümmern. Und dass sie dann im Grunde mit 24 Jahren, glaube ich, oder 26 gestorben ist an völliger Erschöpfung, weil sie nicht genug gegessen und getrunken und geschlafen hat. Und da dachte ich, das ist doch auch kein Vorbild.
Also das wäre dann sozusagen auf der anderen Seite vom Pferd runtergefallen. Ich frage jetzt trotzdem auch nochmal so nach, wie weit denn der eigene Egoismus gehen soll. Also wir leben ja schon mittlerweile in einer Gesellschaft, wo wer erfolgreich sein will, durchaus ja auch mal ein bisschen die Ellenbogen einsetzen muss. Und du hast ja gerade eben auch mal beschrieben, wenn einer erfolgreich ist, ist das ja für den Rest drumherum, vorausgesetzt er zahlt seine Steuern, ja auch vielleicht gar nicht so blöd. Also deswegen ein gewisses Maß an Egoismus, ist das was Gutes?
Ja, wie gesagt, ein gewisses Maß an Egoismus, dass ich auch für mich sorge, auch sehe, dass ich, sag ich mal, meine Ziele erreiche, das finde ich durchaus richtig. Ich weiß, dass ich mal ganz beleidigt fast oder irgendwie unangenehm berührt war, als mir jemand gesagt hat, ich sei ja ganz schön ehrgeizig. Und da habe ich gesagt, oh, das ist ja peinlich, also ehrgeizig möchte ich nicht sein. Und dann habe ich überlegt, doch, warum nicht? Also ich möchte ja auch, dass meine Töchter ein bisschen ehrgeizig sind. Ich habe zum Beispiel schon gewünscht, dass die möglichst Abitur machen und studieren. Also so ein bisschen Ehrgeiz ist ja auch positiv zu sagen, du hast Gaben vom lieben Gott bekommen, würde ich sagen. Und die sollst du auch entfalten und dein Licht nicht unter den Scheffel stellen im biblischen Wort.
Trotzdem bleibt natürlich dann die Frage, okay, also das ist jetzt die positive Form des Egoismus, die den Ehrgeiz entwickelt und dann auch sagt, gut, ich krempel mal die Ärmel hoch und im Zweifel setze ich vielleicht auch mal den Ellenbogen auch ein bisschen ein, um etwas zu erreichen. Bleibt aber natürlich die Frage, wo schlägt es dann um? Also wo ist sozusagen der Punkt erreicht, dass diese, ich nenne es jetzt mal wirklich so, die positive Form des Egoismus noch gut ist für mich und auch für andere und wo ist für dich der Punkt erreicht, wo du sagst, nee, also da hört's auf.
Ja, wenn ich die anderen aus dem Blick verliere, ja. Also ich finde, der Mensch ist einerseits dazu da, sich selbst auch zu entfalten, aber nicht auf Kosten anderer. Wenn es nur noch darum geht, dass ich Geld scheffel, dass ich viel habe, dass ich viel besitze, dann wird das Soziale ja völlig aus dem Blick geworfen. Und ich finde, der Mensch ist auch ein soziales Wesen, also für Sorge im besten Sinne, für andere, der Blick auf die anderen, die Achtsamkeit für die Lage der anderen, das finde ich wichtig. Wir leben in einer sozialen Gemeinschaft und deshalb müssen auch die Stärkeren immer bereit sein, für die Schwächeren einzutreten.
Wie lerne ich denn das, dass diese Waage sozusagen ausgewogen an dieser Stelle dann ist? Ist Egoismus was schon in mir drin steckt? Ist das etwas, was ich erlerne, was mir anerzogen wird? Ja, wie kriege ich das hin, dass ich die Waage halte?
Ich denke schon, dass Sozialverhalten gelernt wird in der Kindheit. Davon bin ich ziemlich überzeugt. Eltern ihre Kinder auch zu einem Sozialverhalten erziehen. Und eine gesunde Erziehung würde sagen, pass schon auf dich auf auch, sorg gut für dich, aber sei auch bereit zu teilen, hab auch den Blick auf die anderen. Ich meine, das ist ja schon so, wenn die Geschwister am Tisch sitzen, ja, also wenn es, sage ich mal, 4 Frikadellen gibt und 6 Leute, die sie essen wollen, dann kann ich jeder eine Frikadelle bekommen, ja, das ist sehr simpel, ja. Also muss geteilt werden, dass du ein bisschen Rücksicht nimmst auf jemanden, der nicht so schnell ist, erlebe ich auch schon bei meinen Enkelkindern, ja. Der eine ist 3, der andere ist 6. Na klar, der 6-Jährige kann schneller laufen, ist doch gar keine Frage. Aber dann muss er lernen, dass er sich da auch mal anpasst und Rücksicht nimmt auf den Jüngeren, dass er mitkommt. Also ich finde, Sozialverhalten wird ganz früh gelernt. Und offen gestanden sind mir absolut egoistische Menschen, die sich nur um sich selbst kümmern, die sind mir auch unsympathisch, muss ich ganz klar sagen.
Wie würdest du dich denn selber im Egoismus-Ranking einschätzen wollen? Wie viel Egoismus steckt in dir drin?
Ja, das ist schwer über sich selbst zu sagen. Ich habe sicher auch einen Schuss Egoismus, dass ich mich freue, wenn es mir gut geht, dass ich zusehe, dass ich schöne Dinge machen kann. Aber ich habe auch viel Soziales in mir. Ich habe ein großes soziales Herz. Wenn andere mich brauchen, bin ich gerne für sie da und teile auch gerne, was ich habe, wenn andere etwas brauchen. Also einen Schuss Egoismus habe ich auch, klar. Und das finde ich auch akzeptabel und richtig so. Sollte jeder Mensch haben. Aber im Grunde bin ich doch auch ein sehr soziales Wesen. Also ich lebe in ganz vielen sozialen Kontakten und versuche auch immer wieder Menschen zu helfen, wenn ich ihnen helfen kann.
Also ich habe mir nämlich vorher auch mal Gedanken darüber gemacht, wie egoistisch bin ich denn eigentlich und wo entdecke ich dann bei mir Momente, wo dieser Egoismus vielleicht auch mal rausblitzt. Du hast gerade eben von deinem Enkelsohn erzählt. Bei mir ist es Pistazieneis. Also ich habe mir wirklich überlegt, wo passiert sowas dann mal? Und ich liebe ja Pistazieneis und ja, es kann durchaus sein, wenn Gäste bei uns sind und dann gibt's dann irgendwie zum Nachtisch ein leckeres Eis und dann bin ich immer derjenige, der den Eisportionierer schwingt und die Schüsseln voll macht. Und ich bekenne, ja, es kann sein, dass ich mir ein bisschen mehr Pistazieneis dann da reinpacke. Also diese Form von Egoismus kenne ich tatsächlich auch.
Aber ich nehme jetzt mal als Beispiel diese Musk und wer war der andere? Irgendwelche Milliardäre, ja, die ins Weltall fliegen, um 30 Sekunden irgendwie um die Erde zu fliegen. Also ich weiß nicht ganz genau wie. Und dafür Milliarden hinblättern, mit denen ein ganzes Land in Afrika ja seine Landwirtschaft aufbauen könnte. Also sowas finde ich absolut inakzeptabel. Weil da ein paar Männer, da ihren Spaß haben wollen, trampeln sie sozusagen auf den Möglichkeiten rum, die sie hätten, anderen zu helfen.
Diese Form von Egoismus, so wie du sie gerade beschrieben hast, wird aber erstaunlicherweise von ganz vielen Menschen ja bewundert. Also du hast ja jetzt ganz, das war ja der Bezos, der das gemacht hat. Es finden aber ganz viele Leute plötzlich toll, dass jemand sowas macht. Kannst du das verstehen?
Nee, finde ich total bekloppt und bringt niemandem was, ist von Nutzen für keinen einzigen Menschen. Ist auch kein Forschungsprojekt, sage ich mal. So, kann ich nicht verstehen. Ich sag mal andere Beispiele, also Rüstungsexporte. Ja, wir haben jetzt gelernt, dass letztes Jahr die Rüstungsexporte so hoch waren wie noch nie. Ja, in den letzten Tagen hat die Bundesregierung dann noch x Genehmigungen erteilt. Ich kann nicht begreifen, dass ein Unternehmen sagt, wir wollen unseren Gewinn steigern, indem wir noch mehr Rüstung exportieren, noch mehr in Konflikt- und Krisengebiete schicken. Das ist mir unbegreiflich, muss ich sagen. Oder ich nehme nochmal Egoismus. Wenn ich diese Kinder sehe oder Bilder von diesen Kindern an der belarussisch-polnischen Grenze und dann sagen hier Leute, was wollen die hier? Puh, wir sind hier Deutschland, die sollen zurück in ihre Heimat. Wenn Menschen da keine Empathie haben, kein Mitgefühl mit dem Leid und der Not anderer, das finde ich ziemlich erbärmlich.
Das geht ja sogar so weit, dass Menschen sich dann darüber beschweren, dass diese Bilder gezeigt werden. Also der Egoismus geht so weit, dass man sagt, ich will dieses Leid, ich will es noch nicht mal sehen. Ja. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, hat sich das verschärft in den letzten Jahren? Hat das Maß an Egoismus uns und unsere Gesellschaft schon verändert? War das früher besser oder würdest du sagen, nee, das ist eher so eine gefühlte Geschichte?
Ich halte das für gefühlt. Ich bin ja gerade auf Usedom und hier sagen die Nachbarn dann auch oft, ja, in der DDR, da haben wir viel mehr zusammengehalten, da war viel mehr Zusammenhalt da. Aber es war natürlich auch ein erzwungener Zusammenhalt, ja, weil der eine hatte was zum Tauschen mit dem anderen. Also einer musste auch für den anderen da sein. Ich fürchte schon, dass manchmal auch das Geld zu Egoismus verführt oder sagen wir der Kapitalismus. Ja, wer viel Kohle hat, kann sich alles alleine kaufen und ist von anderen nicht abhängig. Aber gleichzeitig habe ich erlebt in der Corona-Pandemie, dass viele auch sehr achtsam waren, haben geschaut, wie geht's den Nachbarn, kann ich was mit einkaufen. Also ich erlebe einfach auch viele, viele sehr engagierte Menschen, die nicht nur für sich leben. Und insofern ist es vielleicht, die Zeit verändert hat, weil es auch nicht Druck, diese Pflicht gibt, sich zu beteiligen. Aber ich denke schon, dass die Mehrheit der Deutschen bereit ist, sich für andere zu engagieren.
Ich finde das ganz spannend, was du gerade eben von Usedom erzählt hast, DDR, also dass man ja stärker gezwungen war zu kooperieren. Das ist eine Vokabel, die Erik Flügge in seinem Buch, der hat nämlich ein Buch geschrieben zum Thema Egoismus, sehr in den Mittelpunkt stellt, dass er sagt, ja, also es gibt schon eine Entwicklung in unserer Gesellschaft, nämlich in der Richtung, dass man immer mehr dazu erzogen wird, eigenverantwortlich zu sein und dass die Kooperation oftmals weniger eine Rolle spielt und dass Menschen dort, wo sie eben in Anführungsstrichen angehalten sind, kooperativ zu handeln, dass sie dort auch leichter Egoismus überwinden. Kannst du dem was abgewinnen?
Also Eigenverantwortung, muss ich jetzt nochmal sagen, ist ja an sich nichts Schlechtes. Ich finde, der Mensch soll für sich auch Verantwortung übernehmen. Aber die Idee, dass ich nur mit anderen leben kann, also dass ich ein Mensch bin, der aus den Beziehungen lebt und Beziehungen eben nicht käuflich sind, ja. Ich denke, das ist ungeheuer wichtig. Also, dass Menschen einander dann auch nicht abwerten, weil einer mehr hat, einer weniger hat. Oder gar meinen, in der Prostitution sich Beziehung, Sexualität kaufen zu können. Sondern, dass es tatsächlich die nicht finanzierbar gemachten Beziehungen sind, die mein Leben tragen. Ich denke, das muss ich mir ganz persönlich immer wieder deutlich machen.
Also mich hat das tatsächlich angefixt, was Flügge da in seinem Buch schreibt. Er führt das auch so ein bisschen aus. Er sagt, dass wir in den letzten Jahren eben sehr gelernt haben, sich selbst und uns zu optimieren, dass wir stark angehalten sind, dass wir uns um unsere eigene Rente kümmern sollen, dass wir unsere Zähne privat versichern sollen, dass wir uns individuelle Betreuung Betreuungslösungen für unsere Kinder suchen müssen und. Und dass dadurch natürlich schon so ein bisschen diese Ellenbogengesellschaft auch mit gefördert wurde. Und er sagt dann eben, naja, dort, wo man einfach wieder mehr erlebt, dass es ein Miteinander geben kann und dass man miteinander auch Dinge erreichen kann, dort würde man dann den eigenen Egoismus auch leichter, ich sag's jetzt mal in meinen Worten, mal schneller vergessen.
Ja, ich meine, vielleicht liegt das tatsächlich auch an den Familiensystemen. Ich will jetzt auch nicht sagen, früher war alles besser. Aber die Selbstverständlichkeit, mit der du dich in der Familie aufeinander verlassen kannst, da gibt's auch Streit. Also ich rede nicht alles schön und rosa. Aber zum Beispiel hätte ich das immer gewusst, dass meine Schwestern auch in den Zeiten, in denen wir nicht so dicht waren, in einem Notfall für mich da gewesen wären. Meine Mutter, als sie noch lebte, also da wäre immer eine Möglichkeit gewesen, eine Lösung zu finden. Oder wenn du jetzt über Kinderbetreuung gerade gesprochen hast, das wird natürlich in den Familien versucht aufzufangen, was da an Betreuungsversprechen des Staates überhaupt nicht eingelöst wird. Also insofern denke ich, vielleicht liegt es auch daran, dass Familien kleiner geworden sind, mehr Menschen allein leben und dann für sich allein auch sorgen. Ich bin aber auch nicht dafür, dass wir so eine Neidgesellschaft entwickeln. Ja, also wer da am meisten hat und der verdient so und so viel. Eine junge Frau hat mir neulich erzählt von diesen Vergleichsportalen, ja, in denen du dich dann immer zu vergleichst mit Leuten, die dieselbe Ausbildung haben, die aber einen besseren Job haben, weil er mehr bringt finanziell. Was heißt dann aber besserer Job? Ja, also ist nicht gerade ein sozialer Beruf, in dem du nicht so viel verdienst, wesentlich befriedigender als ein Beruf, in dem du vielleicht viel verdienst, aber einen ganzen Tag am Schreibtisch sitzt. Also ich finde, das müssen wir auch unterschiedlich werten. Und für mich ist ein erfülltes Leben ein Leben, in dem ich auch für andere da bin.
Ja, muss man aufpassen, ne? Kann ja auch eine Form von Egoismus sein, dass man sagt, ich will ständig dieses Gefühl haben, dass ich ein guter Mensch bin, dass ich für andere was getan habe. Aber da bin ich völlig bei dir. Ich glaube auch, dass Erfolg sich ja nicht nur daran festmacht, wie viel Geld ich auf dem Konto habe und wie viel Ehre und Ansehen mir entgegenschwappt, sondern dass wirklich dieses Gefühl auch da ist, dass ich mit mir, mit anderen und mit Gott da irgendwo auch im Reinen bin, meinen Frieden habe.
Ja, weil mein Lebensgefühl ist schon so, du gibst deine Lebenszeit irgendwann zurück in Gottes Hand und dann musst du auch ein bisschen rechenschaftspflichtig sein und sagen, ja, das habe ich nur mit meiner Zeit gemacht. Und wenn ich dann sage, ja, ich habe ordentlich Kohle gescheffelt, war ein erfolgreicher Geschäftsmann, sieh dir mal meine Nachrufe an. Also ich glaube, das zählt dann mit Blick auf das eigene Leben doch eher wenig.
Wir müssen, glaube ich, auch noch ganz kurz über die besondere Situation sprechen, in der wir alle im Moment sind. Corona mal wieder. Was meinst du, hat Corona das Wir-Gefühl gestärkt oder für mehr Egoismus gesorgt? Ich glaube, es gibt ja beide Pole. Ne? Auf der einen Seite diese unendliche Hilfsbereitschaft, dass Nachbarn für Nachbarn einkaufen gehen, dass man plötzlich zusammenhält. Und auf der anderen Seite schon auch viel Egoismus, dass man, weil man selber meint, nee, man will aus Prinzip nicht, sich nicht impfen lässt oder wenn es ums Impfen geht, sich vordrängelt. Also man erlebt da so vieles.
Jetzt müssen wir mal sagen, das ist schon ein Standardspruch, doch die Krise zeigt den Charakter. Mhm. Und das ist bei Corona ganz genauso. Also es gibt die Leute, die eher charakterlos sind, ja, die ganz am Anfang, wenn ich mich erinnere, Sterilium auf einer Kinderkrebsstation geklaut haben, ja, oder die sich beim Impfen vorgedrängelt haben, indem sie irgendwelche Daten da vertauscht haben oder verdient haben, Hunderttausende an Maskengeschäften. Also die gibt es in der Krise, aber es gibt eben auch die anderen, die über sich hinauswachsen. Ich denke an die Pflegekräfte auf den Intensivstationen. Also Corona, wie jede Krise, zeigt den Charakter des Menschen.
Wir wollen ja nicht nur über den Egoismus heute sprechen, sondern wir wollen auch so ein bisschen über das Ehrenamt sprechen oder eben über das sich für andere Menschen einsetzen sprechen. Auch da habe ich eine Statistik und da wollte ich dich mal fragen, wie das so bei dir gefühlt ist. Was meinst du, hat in den letzten Jahren das Ehrenamt eher dazu gewonnen oder hat es eher an Bedeutung verloren? Was ist da deine Einschätzung?
Meine Einschätzung ist, ich fürchte, es ist weniger geworden, aber ich habe bei einer Studie der Landeskirche damals gesehen, vielleicht ist es auch nur anders geworden. Also, dass Menschen sich nicht mehr so gerne, hieß es in der Studie, jetzt für 20 Jahre verpflichten, aber sagen, ja, wenn die Tafel mich braucht zum Essen verteilen, dann bin ich die nächsten 3 Monate da.
Das ist wirklich tatsächlich so, dass sich die Form des Ehrenamtes verändert hat. Also dieses langfristige Binden ist tatsächlich nicht mehr. Aber was ich super spannend fand, es gibt eine Studie, wieder Allensbach und sogar noch relativ jung und frisch von 2021. Und jetzt halte ich fest, es sind immer noch 16,24 Millionen Menschen, die sich in Deutschland ehrenamtlich engagieren. Und das ist nur ganz minimal weniger als im Jahr zuvor, als 2020. Da waren es 17 Millionen Menschen. Es sind aber immer noch mehr als 2019. Und deswegen kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass Corona vielleicht auch ein bisschen was dazu beigetragen hat. Also die ganzen Sportvereine ist im Moment ja schwer, sich ehrenamtlich zu engagieren. Also es ist in den letzten Jahren kontinuierlich weiter angestiegen. Und trotzdem haben wir das Gefühl, es wird weniger. Was meinst du, woher das kommt?
Also das finde ich erstmal super, das freut mich total. Und ich denke ja, dass es ein bisschen abgesunken ist zur Corona-Zeit, ist nicht nur aufgrund des Willens der Menschen so. So, ich sag mal, viele Ältere sind auch nicht zu den Tafeln gekommen zum Austeilen. Das machen ja vorwiegend Ältere, weil sie Angst hatten, sich zu infizieren und weil ihnen auch gesagt wurde, sie sollen möglichst zu Hause bleiben. Also das war wahrscheinlich gar nicht mal eine Entscheidung. Oder wie du sagst, die Sportvereine, ich nehme mal die Theater, die ehrenamtlich betrieben werden und anderes mehr, das ist ja einfach alles stillgelegt worden.
Was ich super spannend finde, weil du es auch gerade gesagt hast, dass es vor allem ja auch zunehmend ältere Menschen sind, die sich engagieren. Und auch das ist tatsächlich so. Und das steigt auch weiter. Also die Mehrheit derer, die sich ehrenamtlich engagieren, sind über 50 Jahre alt. Knapp ein Fünftel, sogar über 70 Jahre und älter. Ist das Ehrenamt nur noch was für alte Menschen?
Ich kann es gut verstehen, weil, sag mal, das sehe ich ja bei meinen Töchtern in der Rush-Hour des Lebens. Ja. Wenn du versuchst, Berufstätigkeit, Kinder und alles unter einen Hut zu bringen, dann ist es ungeheuer schwer, da noch Zeit für Ehrenamt freizuschaufeln. Die haben alle eins, die sind auch alle ehrenamtlich engagiert, aber dann bist du so oft am Zeitlimit und auch am Kraftlimit. Und deshalb sehe ich es geradezu als Verpflichtung von uns Älteren an, uns ehrenamtlich zu engagieren, weil wir haben Zeit, wir haben auch Lebenserfahrung einzubringen und es ist ja irgendwie ein Stückchen was zurückgeben an die Gesellschaft, was wir auch von der Gesellschaft bekommen haben.
Und ich glaube, es ist auch etwas, was einen sehr, sehr reich beschenken kann einfach. Also es gibt Sinn auch irgendwie,
ja? Naja, auf jeden Fall. Und gerade wenn du aus der Berufstätigkeit rausgehst, weil du pensioniert oder verrentet wirst, dann ist es ja auch wichtig, dass du eine Aufgabe hast. Ja, ich sage allen Leuten immer, fangt an, euch ehrenamtlich zu engagieren, bevor ihr in Rente geht, weil ihr dann schon ein Standbein habt, wo ihr weitermacht beispielsweise. Und das tun ja auch viele. Ich habe jetzt die Tafel schon zweimal erwähnt und ich immer wieder begeistert bin, wie viele Leute sich da wirklich engagieren, aber auch andere Projekte, die ich gesehen habe, beispielsweise Sprachförderung von Kindern mit Migrationshintergrund und anderes mehr. Oder jetzt habe ich ein Projekt gesehen, weil die Schuldnerberatung so lange Warteschleifen hat, sind das zwei ehemalige Banker, die machen schon mal die Vorsortierung, damit schon mal überhaupt sortiert ist, bis sie endlich in die Schuldnerberatung kommen, was eigentlich Fakt und Lage ist. Also es gibt wirklich viel tolles Engagement in Deutschland.
Ja, und da lohnt sich es einfach auch mal so ein bisschen schlau zu machen und zu gucken, was da um die Ecke möglicherweise bei einem auch selber angeboten wird, dass man selber da auch ein bisschen engagierter werden kann. Was ich übrigens auch sehr spannend fand bei dieser Untersuchung, ich komme nochmal auf Allensbach dann zurück, ist, dass die meisten Ehrenamtliche ein eher höheres Haushaltseinkommen haben. Und was meinst du, ist Ehrenamt tatsächlich mittlerweile bei uns in der Gesellschaft nur noch was für Wohlhabende, für reiche Menschen?
Ah nein, das ist natürlich zu platt. Aber ich denke, dass Menschen, die arm sind, haben damit zu tun, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Ja, das ist ja zum Teil eine ganz bittere Situation, damit fertig zu werden. Und dann hast du wenig Kraft und freie Energie, dich noch für andere zu engagieren, wenn deine eigene Lebenssituation so prekär ist. Das kann ich schon gut nachvollziehen. Und es ist dann die Freiheit derer, die gut abgesichert sind, sich zu engagieren.
Ja, gut. Und das Engagement für andere muss man sich tatsächlich auch leisten können. Und wenn die Schere bei uns in der Gesellschaft dann so ein bisschen auseinandergeht, dann kann das durchaus natürlich schwerer werden. Aber nichtsdestotrotz, die es sich leisten können, die sollten es vielleicht dann, also meine ich das zumindest, noch einmal mehr dann tun. Ich würde mit dir gerne mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, in die Glaskugel, wie es denn wohl weitergeht, was so dein Gefühl ist. Was meinst du, wie wird sich unsere Gesellschaft weiterentwickeln? Hin zu mehr Egoismus oder zu mehr Gemeinsinn, zu mehr Ehrenamt? Und was glaubst du, sind wir da gerade auch in einer sehr spannenden Phase?
Also ich denke, wir dürfen nicht immer nur auf die Nörgler und Pöbler und Schreihälse gucken. Das ist eine Minderheit. Ich denke, die Mehrheit in Deutschland hat Gemeinsinn und will auch Gemeinschaft miteinander leben. Und ich bin hoffnungsvoller Mensch. Ich hoffe, dass dieser Gemeinsinn bei der Mehrheit auch sich weiterentwickelt.
Also auch da gibt es eine spannende, schöne Umfrage jetzt von 2021. Da sind die Menschen befragt worden, wie wichtig sie denn ehrenamtliches Engagement finden. Und da haben 96,8% der Befragten gesagt, ja, also ehrenamtliches Engagement ist sehr wichtig. Aber es waren dann eben nur 33,5%, die dann tatsächlich auch ehrenamtlich tätig sind. Wobei, hat natürlich ganz viel damit zu tun, so wie du es ja auch gesagt hast, das muss ja in den jeweiligen Lebensabschnitt dann irgendwie auch reinpassen. Trotzdem, weil wir gerade so ein bisschen drüber reden, was können wir denn tun, damit vielleicht doch nochmal erneut ein solidarischer Ruck durch die Gesellschaft geht? Da genügt es ja wahrscheinlich nicht, dass der Bundespräsident einmal im Jahr zu Weihnachten seine Rede an die Nation hält und uns alle wieder auffordert, ein Stückchen näher zusammenzurücken.
Also ich denke, wir müssen konkrete Projekte benennen. Ja, das haben wir vorhin schon gesagt, wenn die Menschen sehen, da ist eine Not und ich könnte helfen, ganz konkret, dann werden sie das auch tun. Wenn es heißt, hier ist ein Projekt beispielsweise, kenne ich eins in einer Kirchengemeinde, ehrenamtliche Großeltern, gerade für Alleinerziehende oder Familien, wo die Großeltern weiter weg wohnen. Das lässt sich organisieren und dann sind manche bereit und sagen, okay, einmal in der Woche übernehme ich Nachmittag die Kinder in der Betreuung. Oder das Ahrtal haben wir gesehen, zu sagen, kommt und helft aufräumen. Da müssen einfach tausende Leute her, die den Schlamm wegschütten, damit überhaupt wieder aufgebaut werden kann. Also solche konkreten Projekte, da engagieren sich Menschen immer. Das habe ich immer erlebt, wenn ich irgendwas hatte, wo ich gesagt habe, hier ist jetzt Hilfe nötig, dann war auch Hilfe da.
Das macht es einfach sehr, sehr schön praktisch. Ich meine, über viele, viele Jahre hinweg traditionell sind die Kirchen da, ich sag's jetzt mal, an der Stelle ja auch ganz groß mit im Geschäft. Und ich glaube, wir als Christen haben da auch tatsächlich ja eine ganz wichtige Aufgabe, A, daran zu erinnern und B, vielleicht dann wirklich auch als allererste die Ärmel hochzukrempeln.
Ich habe das Nächstenliebe-Gebot genannt. Also das ist das höchste Gebot. Das bestätigt Jesus ja mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Da finde ich nur sehr wichtig in diesem Gleichnis, dass am Anfang ja gefragt wird, wer ist mein Nächster, also wer ist das Objekt meines Handelns? Und am Ende des Gleichnisses wird klar, die Frage ist eigentlich, wem bin ich der Nächste? Also wo bin ich das Subjekt, das zu handeln hat? Und das finde ich beispielsweise beim ehrenamtlichen Engagement auch wichtig, dass solches Engagement auf Augenhöhe passiert, ja, dass du nicht andere zum Objekt deines tollen ehrenamtlichen Handelns machst, sondern dass man miteinander was macht, auf Augenhöhe und im gemeinsamen Engagement. Und das ist die richtige Haltung, finde ich.
Also wirklich ein auf Augenhöhe, ein Miteinander an der Stelle. Nichtsdestotrotz, es gibt ja auch immer mehr Stimmen, gerade auch in der Kirche, die da sagen, ach Mensch, wir müssen uns wieder mehr auf die Gemeinden vor Ort konzentrieren, weniger um Flüchtlinge, um Obdachlose etc. Für mich ist das eher eine Form, sind wir wieder am Anfang, eine Form von Egoismus, den es auch zumindest gefühlt so ein bisschen auch in christlichen Kreisen wieder gibt.
Das große Gleichnis vom Weltgericht im Matthäus-Evangelium sagt das ja sehr klar. Ja, also fragen die, wo haben wir dich getroffen? Da sagt er, ja, als ich obdachlos war, habt ihr mich aufgenommen. Als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Hilfe brauchte, habt ihr mir geholfen im weitesten Sinne. Und dann fragen sie, wann war das? Ja, und dann wird klar, wann immer wir anderen helfen, begegnen wir Jesus selbst. Also es gehört, sagt man ja heute so schön, zur DNA der christlichen Existenz. Das ist eine Existenz mit anderen und für andere ist.
Und ich glaube, das sollte man nie vergessen. Gerne zitiert an der Stelle ja auch Matthäus 25, Vers 40. Was ihr getan habt, einen von diesen, meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Jetzt ist dieses Jahr noch jung. Da darf man ja noch Hoffnung und Wünsche haben. Es war ja so ein bisschen, wir haben es ja fast schon so als Wettrennen so ein bisschen heute miteinander besprochen. Egoismus versus Ehrenamt. Was meinst du denn? Wie wird denn das Wettrennen in diesem Jahr ausgehen zwischen dem Egoismus und dem Gemeinsinn?
Also ich hoffe, dass der Gemeinsinn siegt, habe ich ja eben schon gesagt. Ich hoffe, dass endlich mal diese 80%-Marke beim Impfen erreicht wird, damit wir wieder Freiheiten gewinnen. Ich hoffe, dass Menschen auch mal Rücksicht nehmen auf Kinder, die sich nicht impfen lassen können und deshalb auch die eigene Verpflichtung dazu sehen, weil ich denke, diese Belastung für die Kinder in unserem Land, die ist enorm und da müssen wir füreinander da sein.
Das hast du ganz wunderbar gesagt, füreinander da sein und ein Stückchen mutvoll auch nach vorne gucken und sagen, ja, ich kann ja selber vielleicht auch ein Stückchen was daran verändern. Das war es jetzt dann auch im Grunde schon für unser heutiges Thema, Egoismus versus Ehrenamt Gemeinsinn in der neuesten Ausgabe von Was mich bewegt, dem Podcast mit Margot Käßmann. Thema, über das man ja noch lange weiter diskutieren könnte, natürlich auch kontrovers. Und das wäre vielleicht auch unser Vorschlag an Sie. Tun Sie es doch einfach mal ganz gerne. Kommen Sie auch mit anderen über das Gehörte vielleicht mal ins Gespräch und halten Sie da gerne auch mit Ihrer Meinung nicht hinterm Berg. Gerne übrigens auch uns gegenüber, Margot, denn auch wir freuen uns natürlich über Feedback.
Ja genau, schreiben Sie mir, schreiben Sie uns. Sie erreichen uns und die Podcast-Redaktion unter der E-Mail-Adresse wasmichbewegt@margotkäßmann.de.
Und die nächste Ausgabe von Was mich bewegt hören Sie hier an selber Stelle in 2 Wochen. Und Sie möchten keine Folge verpassen, dann abonnieren Sie doch gerne diesen Podcast. Sie können uns gerne auch bewerten, Sterne vergeben oder auch eine kleine Rezension schreiben. Und weitere Informationen zu Margot Käßmann und ihren Büchern finden Sie auf margotkäßmann.de. Allerdings und Infos haben wir für Sie auch nochmal in den Shownotes zu dieser Episode zusammengefasst. Margot, ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Das ist alles gesagt, jedenfalls für diese Folge. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.